Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Entwicklerleben. Herzlich willkommen zurück. Heute dabei ist wieder Jan.
Hallo.
Wir quatschen heute mal über das Thema Open Source. Da hat sich ja so ein bisschen was getan, mal wieder. Wir hatten es in der letzten Folge über IT-Recht schon mal angesprochen, mit den Lizenzen und so weiter. Ja, also ausschlaggebender Punkt ist, glaube ich, gerade Redis, ne? Warum wir das jetzt irgendwie mal aufnehmen.
Ja, das hat sich jetzt so ein bisschen gesammelt. Also nach Redis und ihrem entspannten Switch weg von Open Source habe ich heute noch zufälligerweise beim Starten von VS Code unten so eine ganz, ganz kleine Meldung gesehen, da wo sonst eigentlich Vola ist, mit hier klicken zum Upgraden. Und ich dachte, Upgraden, habe ich was verpasst? Wieso Upgraden außerhalb von VS Code? Und bin dann in einem GitHub-Issue gelandet, wo es darum geht, dass der Herr Main-Maintainer, also eigentlich der ins Leben rufende Hauptmaintainer von Vola, für alle, die nicht wissen, was Vola ist, das ist der Vue-Language-Server, der dafür sorgt, dass in VS Code das Typing schön koloriert wird, ein bisschen Hilfe links und rechts. Um darauf zurückzukommen, der hat sich dazu geäußert, dass er vor 4 Jahren das Projekt, glaube ich, aufgemacht hat und seit einem Jahr Vollzeit tatsächlich an Vola gearbeitet hat, aufgrund von Sponsoring durch 2 größere Sponsoren. Und das Geld aus dem Sponsoring jetzt aber irgendwie ausgeht und er nur noch bis Oktober finanziell planen kann und danach wäre die Kohle halt weg, aber wegen Familie, dies, das, Ananas, müsste er sich dann wieder einen Vollzeitjob suchen, weil er das sonst nicht bezahlen kann, sein Leben. Und ja, der hat dafür geworben, dass man vielleicht einen GitHub-Sponsoring abschließt, um ihn monatlich zu unterstützen, in der Hoffnung, dass er irgendwie die Zeit verlängern kann, um neues Sponsoring aufdecken zu können, wie auch immer. Und da ist dann so ein, gar nicht mal großartig, aber es gab einige Stimmen, die da hart gegen waren. Es gab auch viel Verständnis. Er hat das halt so ein bisschen auch erklärt, warum er das nicht mehr machen kann. Ja, und ich verstehe das absolut. Ich verstehe nicht, warum sich da Leute drüber aufregen. Ich meine, dann kommen die Argumente mit so, ja, super, jetzt der Nächste, der Open Source zu einer zahlungspflichtigen Nummer macht oder sowas, weil er halt auch sagte, ich würde das dann halt, damit sich das lohnt, mich zu sponsern, hätte er dann 2 Release-Channels, einmal eine Insiders-Version, die immer so 2 meiner Versions hinter der offiziellen Version, vor der offiziellen Version ist, also dass die ein bisschen früher die Features bekommen als andere, als Anreiz. Und okay, verstehe ich, das ist halt vielleicht ein bisschen doof. Er hat aber auch geschrieben, auf jeden Fall kriegt der Main-Channel weiterhin Updates, Security-Patches und alles. Es wird sofort gemacht. Aber alles an Features kommt halt erst später. Und genau, jetzt erstmal die Frage direkt an dich. Wie stehst du zu so einem Thema?
Also, ich find's ehrlich gesagt vollkommen in Ordnung mittlerweile. Ich muss auch mal kritisch mit mir so das harte Gericht gehen. Ich contribute gar nicht mehr. Ich konsumiere einfach nur noch und das darf eigentlich nicht sein, weil das ist ein Geben und Nehmen eigentlich und ich habe mal so kleine Projekte, ja, man sieht's ja immer noch bei mir im GitHub-Profil vor 10, 12 Jahren, habe ich mal so angefangen, so kleine Extensions für Django CMS zu schreiben und irgendwie so kleine Django-Plugins, aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel gemacht. Ich war mal auf einem Django-Sprint in Berlin, wo es aber auch schon 10 Jahre her, glaube ich, und bin dort mal versucht, reinzukommen ins Contributen, gerade in Django, was ja dann auch nicht wenig ist. Und letztlich ist von mir jetzt, glaube ich, ein Commit mal reingewandert für die Dokumentation. Und es ist vollkommen nachvollziehbar, weil auf der einen Seite, wir müssen alle unser Geld verdienen. Ne, wir müssen irgendwie alle überleben. Es ist alles deutlich teurer geworden. Klar, als Entwickler nagt man jetzt nicht unbedingt irgendwie am Hungertuch, wenn man einen gescheiten Job hat. Aber trotzdem ist halt auch vor allem die Zeit der Faktor so. Wir haben Überstunden. Wir haben auch mal irgendwie Freizeit, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das hatten wir auch mal in der Folge, dass man auch mal was anderes machen sollte. Familie, was auch immer. Und ja, da muss man schon dann irgendwie im Zweifel zurückstecken. Der Arbeitgeber sollte vielleicht auch mal ein bisschen mehr dort supporten. Da kann ich auch mal an meine eigene Nase fassen, dass das dort Mitarbeiterfreiraum bekommen. So wie es früher mal Google gemacht hat, glaube ich. Also von daher ist dieser Schritt vollkommen nachvollziehbar. Gerade wenn es so kleine Projekte sind, die ja nicht planbar groß geworden sind, ne? Also wer geht schon irgendwie mit der Intention rein, so hey, ich mache jetzt mal irgendwie, ich initiiere ein neues Projekt und möchte dadurch halt irgendwie 10.000, 100.000 Entwickler erreichen, um dann nachher halt irgendwie Geld rauszuschöpfen. Nein, also außer ihr kennt jemanden, der das genauso gemacht hat, dann wird der aber wahrscheinlich von vornherein Startup gründen und nicht so, ach, ich mach mal irgendwas in der Open Source. Also von daher ist dieser Schritt vollkommen nachvollziehbar. Und der Aufwand, der wird irgendwann gewaltig. Sei es jetzt irgendwie allein diese Issue-Pflege in GitHub, so von wegen, ja, okay, Bug ist gefixt oder nein, das ist schon wieder irgendwie 20. Duplikat, ich schließe das mal. Oder sonstige hitzige Diskussionen gibt's ja auch. Und ja, irgendwie muss man über die Runden kommen und for free ist heute ja irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Und ich finde diesen Schritt in Ordnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Sentry denke, ist das ja auch, also ja, eine beliebte Plattform fürs Tracken von Fehlern. Und dort die Open-Source-Variante ist, meine ich, immer ein bisschen hinterher wie die SaaS-Lösung. Also das ist halt auch richtig krass gewachsen. Also das ist jetzt ja auch schon über 10 Jahre alt, das Projekt. Kommt eigentlich auch ursprünglich aus der Django-Welt. Ja, dann hat man dann irgendwann ein Unternehmen drumherum gebaut, weil es so krass gewachsen ist. Ja, irgendein Benefit brauchst du. Klar, Enterprise-Support ist das eine, aber vielleicht irgendwie neue Features. Es gibt noch ein anderes Tool, die machen, glaube ich, zweimal im Jahr Releases. Ich komme aber gerade nicht drauf. Und das ist auch wirklich vollkommen in Ordnung.
Ja, wie gesagt, ne, die jetzt gerade in der Vue-Welt ist ja doch auch Vue selber sehr viel in Bewegung gewesen. Wenn du dich dazu entscheidest, so einen Language-Server zu basteln, musst du ja gefühlt auch immer am Ball bleiben, dass du halt aktuell bist mit dem Ding, selbst wenn du es nur für dich selber benutzen würdest. Und wie du schon gesagt hast, das ist dann halt, ich sag mal, tatsächlich unkontrolliert gewachsen. Und wenn er sogar den Schritt halt gegangen ist und seinen Job gekündigt hat, dann ist halt klar, dass keine Kohle mehr reinkommt und die über einen anderen Weg kommt. Und es ist schön, wenn die über einen Sponsoring halt kommt. Aber wenn das irgendwann ändert, finde ich das halt auch übelst legitim. Also ich habe heute Morgen dann noch gedacht, so eigentlich müsste man mal was zurückgeben. Ich finde es ein bisschen unpraktisch, einzelne Projekte immer zu sponsern, weil nach welchem Schema macht man das halt, ne? Da wäre es cooler, also ich weiß, dass es sowas auch gibt, aber ich habe es in letzter Zeit wieder weniger gesehen. Es gab mal relativ präsent, zumindest in meinem Universum, in meiner Bubble, so ein, ja, Open-Source-Sponsoring-System, bei dem du, ich glaube, du hast deine wahrscheinlich die Package-JSON oder sowas hochgeladen und hat er analysiert, welche Open-Source-Packages du benutzt und hat dann dein, was weiß ich nicht, $100 oder sowas im Monat bezahlt und der hat das dann verteilt an die einzelnen Projekte, sofern die denn da registriert waren, sodass die quasi selber sich darum gekümmert haben, dass jeder ein bisschen was bekommt, sodass das vielleicht nachher ja die Masse macht, sodass halt ganz viele das tun und dann halt von jedem Einzelnen kommen halt ein paar Cents rein, was sich dann zu einem guten Betrag entwickelt, während wenn du halt jedes Einzelnen was geben müsst, dann würdest du ja richtig viel Geld bezahlen. Also GitHub-Sponsorings, weiß ich nicht, selten was gesehen, dass da steht $1. Aber selbst wenn ich bei 30 Open-Source-Projekte jeweils $1 spende, wie viel da auch bei GitHub ehrlicherweise halt dann hängen bleibt, weil die safe auch einen Cut davon machen, um da ein bisschen mit zu profitieren. Ja, also deswegen, was halt für Verwirrung gesorgt hat, war, glaube ich, auch, dass das Vola in der Vue-Organisation drin ist, aber halt nicht von Vue selber ist, sondern halt eben von einer Privatperson. Und dann halt alle gesagt haben so, ja, was soll denn das? Das ist doch hier ein Vue-Projekt. Warum brauchst du jetzt von woanders Geld und so? Und dann hat er gesagt so, ja, das ist nur da drin, weil ihr, die Community, wolltet, dass das innerhalb des Vue-Projekts ist. Hat er auch ein Ticket zu verlinkt, wo dafür gewotet worden ist, weil das halt so gut ist, dass Vue Vola standardmäßig empfehlen soll. dafür muss es irgendwie in die Organisation rein. Und aber ich bin nicht abhängig von Vue. Ende der Geschichte ist jetzt, dass Vue tatsächlich wohl gesagt hat, alles klar, du, wir geben dir halt Geld, weil die machen ja mittlerweile auch sehr, sehr viel Kohle mit ihren Zertifizierungen, haben selber Sponsorings, Platin, Gold, Silber, Bronze, Normal, wo die, glaube ich, ganz gut Geld einsammeln, um das zu verteilen. Auch an ihre Maintainer und gegebenenfalls halt Contributor, wenn da was sehr, sehr Gutes contributed worden ist. Und deswegen, ich kann das halt schon verstehen. Was ganz witzig war, irgendeiner hat sich dann beschwert, weil irgendwie das kleinste Subscription bei ihm waren $5 oder so. Oder 8, keine Ahnung. Und der schrieb dann so, ja, das wäre ja voll frech von ihm, weil seine kleinste Subscription wäre schon teurer, als wenn man sich wenn man sich JetBrains, WebStorm einzeln im Monat abonnieren würde. Und die hätten ja auch einen Vue-Language-Server drinne. Und die, der wäre halt for free und sie würden da weniger bezahlen. Warum sollte man dann noch bei VS Code bleiben? Und dann schreibt er halt einfach so drunter, ja, du, WebStorm benutzt Voler, aber hat das halt, setzt da noch was drauf. Die nutzen das Open Source und erweitern es und verkaufen es halt als ihr Ding unter einem eigenen Namen. ich meine, okay, ich hoffe, dass IntelliJ da vielleicht auch ein bisschen Geld ab, JetBrains auch ein bisschen Geld für abdrückt. Aber das war schon lustig, weil so direkt das Argument aus den Segeln genommen. Und wie gesagt, ich kann das verstehen und glaube auch, dass gerade die Firmen, vor allem halt größere, wenn sie die Software viel benutzen, dass die halt auch mal mehr anfangen sollten, sich zu überlegen, welche Software setzt man denn ein und kann man da was vielleicht machen. Wie gesagt, also jetzt sind so ein Einzelfall für jedes einzelne Projekt ist halt blöd, aber wenn Vue jetzt mal auf die Idee kommen würde, alle Projekte, die unterhalb der Vue-Organisation stehen, weiter mit Geld zu versorgen, damit die auch weiterentwickelt werden, weil davon leben sie ja auch, dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn sich Unternehmer überlegen, ja gut, dann die $50 im Monat für alle großen Vue-Open-Source-Projekte. Überleg mal, wie viel Geld für alles Mögliche ausgegeben wird an Lizenzen. Mhm.
Ja. Du hast es ja gerade erwähnt mit, dass WebStorm Voler nutzt. Und das ist halt so dieser Trend, der anfing, ich würde mal sagen, also AWS-Blaming, dass man sämtliche Open-Source-Projekte wie Elasticsearch, Redis und whatever irgendwie nutzt oder nimmt. Und dann halt irgendwie den eigenen Dienst drumherum baut und das dann halt teuer verkauft. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund gewesen, warum HashiCorp letztes Jahr gesagt hat, so, hey, wir ändern mal unsere Lizenz, wir schließen jetzt einfach mal das Geschäftsmodell aus. Jemand nutzt unsere Technologie, die wir hauptsächlich maintain, und dort halt ein Konkurrenzprodukt zu unserem As-a-Service baut, womit wir das ganze Ding ja eigentlich finanzieren. Und das fing ja schon vor einigen Jahren an, wenn ich jetzt wirklich an AWS dran denke. Oder jetzt dann mit WebStorm, das war mir jetzt auch nicht bewusst, dass man halt die kostenfreie Komponente halt nimmt, vielleicht ein bisschen obendrauf, weil man Magie klatscht, whatever. Und dass man das dann halt teuer weiterverkauft. Ganz ehrlich, ich wäre pissed. Ich wäre wirklich pissed, weil dann ich mache die Arbeit und werde dafür nicht mehr bezahlt oder halt nicht in dem Umfang, wie die auf einmal dann das Geld scheffeln, das hat auch nichts mit der Idee von Open Source eigentlich zu tun.
Ja, ich glaube, das ist halt so ein ganz schwieriges Thema, weil die Frage halt immer ist, an welcher Stelle macht man genau das? Im Moment ist so mein Moralkompass darauf ausgerichtet, ich find's frech, wenn ein Tech-Company, die an Entwickler etwas verkauft oder halt an Techies, vorwiegend Entwickler, was halt auf Open Source basierend ist von einem anderen. Weil, ich meine, wir nutzen ja Open Source auch wieder und unsere Kunden beziehungsweise deren Nutzer profitieren wieder davon, aber halt in einer anderen Ebene einfach, ne? Aber das macht es halt so ein bisschen schwierig, weil klar, auch wir verdienen unsere Kohle damit, dass wir Open Source Produkte einsetzen, aber wir verkaufen halt nicht ein eigentliches Open-Source-Projekt mit einer Kappe auf als unser Produkt, was wir dann halt feiern. Oder wahrscheinlich sogar noch, also ich weiß es jetzt nicht, ich will auch keinem was vorwerfen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vorhin benannte Firma auf ihrer Webseite auch damit wirbt, dass sie einen super View Language Server drin haben. Also, ich meine, warum auch nicht? Aber so, ja. Ja, das ist halt, es ist ein schwieriges Thema, wo man da eine Linie zieht. Aber ich glaube auch, so wahlweise mehr contributen, um halt was zurückzugeben und das halt auch besser zu machen. WebStorm hätte ja auch, beziehungsweise JetBrains, die könnten ja auch ihre nicen Features, die sie sich da überlegt haben, hätten sie auch einfach contributen können. Dann hätten alle was davon, aber sie wollten es lieber für sich behalten. Und fader Beigeschmack. Aber zu deinem, Terraform, also HashiCorp, Geschichte, Redes hat's ja jetzt aus dem gleichen Grund wahrscheinlich auch gemacht. Es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich für sie, unter einer Open-Source-Lizenz Redes zu entwickeln. Da haben wir aber jetzt dann auch das Problem, dass die Entwickler, die halt unter der Open-Source-Lizenz contributed haben, jetzt sagen sie, ja, Moment mal, aber das wollten wir ja gar nicht. Da wird's jetzt natürlich dann wieder rechtlich spannend, das müssten wir noch mal aus einer anderen Perspektive betrachten, wie das denn da so ist. Da gehen die Meinungen wohl auch ein bisschen auseinander, wie das ausgelegt wird, weil die BSD, war es glaube ich, ne, BSD 3 Clauses, irgendwie schon auch vorsieht, dass man theoretisch die Lizenz mal wechseln könnte. Einige der Nutzer da in dem Issue waren der Meinung, dass die Contributor vorher hätten zustimmen müssen. Ein anderer schrieb, ja, das geht, aber das geht nur, wenn ihr die Stellen, die von anderen Leuten entwickelt worden sind, weiterhin unter BSD halt veröffentlicht. Und deswegen muss in der Datei, also in dem Source-Code-File, wo ein Community-Commit drin ist, muss dann weiterhin BSD drin bleiben, wenn auch nur für dieses Stückchen. Das musst du dann halt irgendwie markieren, dass diese drei Zeilen sind jetzt halt eben Open Source, die anderen halt aber eben wieder nicht. Ja, spannend. Also dann kommen irgendwelche Leute mit Endzeitstimmung daher. Ja, alles klar, das ist ja jetzt hier total die Schweinerei. Es ist ja, wie du schon sagst, ne, wenn dir halt große Firmen, die Milliarden an US-Dollar jedes Jahr verdienen und sicherlich auch in einem nicht ganz unrelevanten Teil halt eben mit deinen Technologien, die sie halt selber als Software as a Service anbieten, Kohle machen, da wäre ich halt auch wirklich, wirklich bedient.
Du hattest ja gerade schon mal das Thema Finanzierung angesprochen. Also es gibt ja auf der einen Seite GitHub-Sponsoring, dann gibt es Patreon, aber Patreon habe ich, to be honest, noch nie benutzt. Dann war, wie heißt dieser ultra alte Micropayment-Dienst, Flatter oder irgendwie sowas?
Ja.
Also
wo du einen Kaffee spenden konntest,
gibt's ja auch genau, noch mal da so konnte man ja irgendwie
Coffee Me oder sowas.
Coffee Me gibt's bestimmt, Buy Me a Coffee ist das, glaube ich, ne? Buy Me a Coffee?
Ja, genau.
Früher konnte man irgendwie sagen, okay, hier irgendwie 50 Euro im Monat, dieses Micropayment, und dann wird das irgendwie aufgeteilt, je nachdem, wo man jetzt irgendwie auf den Button drauf drückt. Es gibt ja auch noch das Modell der Software Foundations. Also ich kenne es halt aus der Python-Welt. Es gibt die Python Software Foundation, es gibt die Django Software Foundation. Da kann man Mitglied werden. Darüber werden dann Konferenzen finanziert. Ich weiß nicht, wie es dann mit dem Contributen in diesem Ökosystem aussieht. Da wären Experte, glaube ich, ganz cool. Ob man dadurch dann halt, ich sag mal, in diesem jeweiligen Ökosystem, sei es jetzt irgendwie Vue, sei es jetzt Python, Django, Node, Angular, Java, irgendwas, keine Ahnung, dass es dann dort quasi einzelne Vereine gibt oder als Stiftungen oder wie auch immer, dass es organisiert ist, dass man dort dann quasi halt irgendwie Geld reinspenden kann und dann ist ein Gremium und das verteilt dann Spendengelder dann auf. Wäre eigentlich auch ein cooles Ding. Nutzen wir es doch mal als Anregung für unseren Arbeitgeber, dass man dort dann halt auch mal wirklich was zurückgeben kann. Ich habe es mir, to be honest, sehr, sehr lange vorgenommen und irgendwie immer wieder vergessen. Und ja, es ist ein sehr, sehr guter Anlass, jetzt da nochmal drüber nachzudenken. es ist jetzt nicht bei Redis zum Beispiel auch so, dass man die Lizenz geändert hat, weil man AI mit in das Produkt reinbringen wollte. Ich hatte da irgendwann was gelesen.
Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich hatte nur das Rant-Issue quasi entdeckt, wo sich da jemand drüber aufgeregt hat, dass das geändert worden ist. Also gar nicht mal eine offizielle Stellungnahme. Ich glaube, da hat sich auch von Redis selber keiner richtig geäußert. Das war ein Kommentar mit, yo, ich arbeite für Redis, aber ich bin kein Entwickler. Und hier sind meine 2 Cents dazu. Aber sonst war da jetzt nicht so viel.
Okay. Aber bei HashiCorp hat sich irgendwie der Shitstorm irgendwie auch gelegt, ne? Also, das war ja einmal ganz groß.
Ja, ich glaube, das sind halt die Internetrüpel, die dann einmal kurz durchs Dorf ziehen. Das ist so ein bisschen wie mit schlechten Bewertungen auf Amazon oder von Webseiten oder sonst irgendwas. Stell dir mal die Frage, wer bewertet irgendetwas? Oder wer schreibt irgendwo Kommentare? Das sind halt überwiegend die, die sich aufregen, weil die wollen ihrem Ärger Luft machen und die wollen jetzt mal zeigen, nee, das finde ich doof. Die Leute, die damit fein sind, entweder sehen die das gar nicht, weil es hat ja bisher noch keiner großartig drüber gesprochen. Sie interessiert es nicht, weil sie sich denken so, ja, mein Gott, was soll das schon, ne? Wie gesagt, auch jetzt bei Vola, es gab ein paar, die geschrieben haben, ja, fühle ich total. Aber es gab halt einige, die geschrieben haben, nee, das finde ich halt nicht gut. Und ich glaube, es ist mehr so ein, ich habe ja auch nichts dazu geschrieben. Also ich hätte auch nichts dazu schreiben können, habe ich dann nachher gesehen, weil die Kommentare mittlerweile geblockt waren. Aber ich hätte halt hingeschrieben, so, ja, fühle ich weitergehen. Das ist kein Wert zum Beitrag. Deswegen halten sich die Leute vielleicht auch einfach raus. Und wo wir gerade schon bei Internetrüpeln sind, das ist ja auch so eine Schwierigkeit an Open Source, je nachdem. Man hat manchmal oder einige haben manchmal auch vielleicht eine falsche Einstellung dazu, weil das sind halt meistens Freizeitprojekte. Wenn nicht gerade eine Firma selber irgendwie sagt, okay, lass uns auch immer mal irgendwie ein Open Source Projekt irgendwie rausbringen, so, keine Ahnung, selbst wenn es nur eine prettier Konfiguration ist wie von Airbnb oder so. Dann hat man halt nicht immer Zeit dafür. Und das ist natürlich schwierig. Also wenn ich jetzt, wir nehmen mal als Beispiel dieses Django JSON Widget, ne, das benutzen sehr viele, die halt JSON anzeigen möchten im Django Admin. Und dann passiert da nichts mehr. Und dann kommen da Pull Requests rein. Die Leute contributen sogar ein bisschen und sagen so, okay, gut, wenn der halt nichts macht, jetzt habe ich hier was gelöst. Und es passiert halt nichts. Und das ist halt so schwierig, weil an irgendeiner Stelle kriegt man plötzlich Verantwortung, weil irgendwie 100, 150, 200 Leute dein Projekt benutzen und dann sagen, hey, hier klappt das nicht. Und wenn du dann halt einfach abtauchst, ist das halt so, schwierig. Ich verstehe es auf beiden Seiten. Der eine denkt sich halt vielleicht so, ich habe da halt keine Zeit für, weil, keine Ahnung, ich kann nicht. Vielleicht sagt sogar der Arbeitgeber, Bruder, steck deine Zeit bitte nicht in dieses Open-Source-Projekt, das wollen wir nicht, weil du hast da was Open Source gemacht, was wir eigentlich auch schon intern bauen. Deswegen gibt's da einen Konflikt. Und zeitgleich denke ich mir halt schon, ja, wenn da was reinkommt, dann nimm dir wenigstens die 5 Minuten und drück wenigstens auf Merge und drück auf Release oder irgendwie sowas. Also setz dein Projekt vielleicht so auf, dass du es easy peasy releasen kannst, damit selbst wenn du keinen Bock mehr hast, dich drum zu kümmern, du für andere die Möglichkeit gibst, es halt fortzuführen. Oder kümmere dich darum, wenn irgendeiner ein paar Mal mehr contributed hat, gib ihm Maintainer-Rechte, sodass er das übernehmen kann, wenn er da Bock drauf hat. Sonst hat man halt so diese Momente, wo man so ewig darauf wartet und dann kommt halt manchmal auch so, Junge, was stimmt nicht mit dir? Weißt du?
Ja.
Release halt endlich. Wir warten alle, wir sind halt alle abhängig, weil wir uns damals gedacht haben, dein Ding ist das Beste. Und jetzt ist das JSON-Widget-Ding vielleicht sogar noch ein kleines, aber ich habe genügend? Ich habe bestimmt 2, 3 recht beliebte View-Plugins benutzt vor einiger Zeit mal, die halt irgendwann einfach nicht mehr gepflegt worden sind. Wie gesagt, völlig fein, aber das ist halt dann auch schwierig für die Leute, die sich drauf verlassen haben. Das ist so, kann das schon ein bisschen mit dem Ehrenamt vergleichen, ne? Du übernimmst im Ehrenamt irgendeine wichtigere Position jetzt vielleicht nicht unbedingt der Schatzmeister, aber bis, weiß ich nicht, Zeugwart oder sowas. Und dann tauchst du halt einfach nicht mehr auf. Und die Leute stehen und sagen so, Digga, ich brauche jetzt aber einen neuen Fußball aus dem Schrank und nur der Zeugwart hat den Schlüssel. Aber der kommt nicht mehr. Wo bleibt er? Also es ist so ein, man kann das schon so ein bisschen vergleichen und deswegen, ja, wenn man das macht und das tatsächlich größer wird, ob absichtlich oder nicht, ich glaube, wenn es unabsichtlich passiert, dann muss man sich dem früh genug klar werden und Gegenmaßnahmen machen. Also entweder sagen, nö, jetzt lösche ich das einfach, ich will nicht, dass das so viele nutzen, oder halt eben eine Community aufmachen und sagen, okay, pass mal auf, ich nehme direkt 2-3 Leute mit in die Pflicht. Also es gibt immer, denke ich, einen, der heraussticht bei den Contributions, wenn das jetzt ein größeres Projekt ist, der ein bisschen mehr macht, der sich ein bisschen mehr beteiligt. Oder man macht halt einfach, das habe ich auch schon bei ein paar Projekten gesehen, macht man halt einfach irgendwie ein gepinntes Issue auf mit, hey, ich suche noch offizielle Maintainer, die bereit sind, mitzuwirken. Ja. Und wir machen dann ein kleines Team, sodass wir uns die Arbeit teilen können. Und wenn halt einer nicht da ist, kann der andere das mal übernehmen. Oder wenn man halt einfach keine Zeit hat oder keine Lust oder krank ist, was auch immer. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn man merkt, okay, das wird doch größer, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich war letztes Jahr bei der PyCon auf einem Talk, auch von einem, ich habe jetzt leider vergessen, was es war. Ich glaube, es war ein Test-Framework, was relativ beliebt ist. Und die hatten sich irgendwann, also es war halt auch ein größeres Team irgendwie geworden, die hatten sich schon in einem anderen Projekt kennengelernt, weil sie da alle contributed hatten. Das ist aber nicht weitergegangen. Dann haben sie was Neues aufgemacht, haben das als Team sich auch richtig gut organisiert und wollten das dann halt irgendwann mal neu schreiben, nachdem es schon sehr viele genutzt haben. Und dieses Neuschreiben dauerte lange, sehr lange, weil die halt auch dann Abhängigkeiten hatten, so der Klassiker zu Pydantic oder sowas, wo du halt einfach richtig gefangen bist, weil das halt auch so ein mies langlaufendes Projekt ist. Und er hat halt auch geschrieben, dass die zwischendurch richtig Hass kassiert haben, dafür, dass die halt keine neue Version rausbringen oder hier was nicht updaten, da was nicht updaten. Und das ist halt schon, das ist schon wild. Und das war sogar halt ein Team, ne? Aber die waren schon so wichtig geworden, dass die Leute fast schon erwartet haben, dass die das halt Vollzeit machen. Es ist, also, ja.
Ja, ganz ehrlich, es ist ja egal wo, du kannst es eh nicht allen Leuten recht machen. Also da muss man dann im Zweifel drüber stehen. Diese Internet-Trolle hast du halt immer. Auch wenn's weh tut. Also wirklich, man nimmt's ja dann auch irgendwann persönlich. Aber das, ich glaube, da kommt man nicht drum herum, weil vermeiden lässt sich das nicht. Egal, was du machst immer irgendwie machst du es immer falsch. Oder zumindest halt für ein paar Leute. Und das siehst du halt nicht, dass es halt nur die Minderheit ist, ne? Weil nur die machen die machen Stunk. So, zum Beispiel, wir unterhalten uns gerade über die Dinge, aber sagen nicht, ja, es ist richtig, mach einfach den Weg. So, du bist halt einfach stumm. Und das sollte man vielleicht doch nochmal öfters, das ist grundsätzlich jetzt nicht auf Open Source bezogen, grundsätzlich einfach mal dazwischen grätschen oder halt einfach sagen, nee, das ist genauso gut so, und nicht nur halt rumsteckern, wenn man rumsteckern kann, aber nicht muss.
Ja. Ja. Einfach mal auch ein bisschen Liebe verteilen an die Leute, die das halt machen. Also ich meine, die werden natürlich ein bisschen psychologisch entlohnt dadurch, wenn halt viele Downloads auf die Projekte sind, egal ob Open oder Closed Source. Aber halt auch einfach mal sagen, danke.
Ja.
Das ist halt sehr gut. Ist halt natürlich immer so, wie gesagt, machst du ein Issue auf, um dem zu schreiben, ey, das war toll, was du gemacht hast. Eigentlich jetzt nicht unbedingt. Deswegen, vielleicht fehlt da manchmal auch so ein bisschen so der Kanal. Vielleicht einfach auch mal gelegentlich mehr Sterne verteilen. Auf GitHub zum Beispiel. Und dass man halt einfach mal, wenn man ein Projekt gut findet, dass man es einfach mal einen Star gibt, weil das bedeutet ja eigentlich nicht viel. Eigentlich ist es mehr so ein Like-Button oder so. Manchmal suche ich mir auch Projekte aus, dann gucke ich halt auch, wie viele Stars haben die.
Ja, voll.
Um ein Stimmungsbild halt zu kriegen. Ja, absolut.
Ob das jetzt irgendwie beliebt ist oder nicht, das Problem, ich meine, nochmal zum Thema zurück, Verweis zu Projekte. Es gibt manchmal so das Ding, also in der Python-Welt, nimmt man Django, nimmt man Flask, nimmt man Flask API. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt anfange, denke ich, ah nee, Django ist eigentlich viel zu fett, ne, weil ich brauche da das brauche ich nicht, kann ich ja theoretisch mit Flask mal eben irgendwie schnell bauen. Zumindest habe ich das früher so gemacht. Aber dann kam halt irgendwie immer wieder eine Dependency nach der anderen hinzu, dann brauchte ich das. Dann hatte ich gefühlt ein halbes Django, aber dann waren da halt irgendwelche Erweiterungen für Flask, die waren einfach nicht mehr maintained. Ne, genau das gleiche Problem, was du gerade beschrieben hast. Und will man das in einem Stack haben? Nein, will man nicht. Und deshalb bin ich dann immer wieder zurück zu Django und bin dabei geblieben. Was auch noch geht, es gab vor 12 Jahren, glaube ich, es ist schon ewig her, es gab für das Django ORM gab es kein Built-in-Migration Tool. Das war damals South. Und da war so die Überlegung, okay, kann man es mit in Django integrieren, weil es ist ja schon essentiell und halt immer noch irgendwie ein Riesen-Benefit gegenüber anderen Frameworks, meine Meinung, dass es dort problemlos funktioniert. Also hat der Entwickler von South gesagt, okay, cool, ich mache eine Crowdfunding-Kampagne. Das war, glaube ich, Crowdfunding damals. Und hat dann Geld eingesammelt und hat dann in der Zwischenzeit hauptsächlich hat er dann das neu geschrieben für Django selbst. Hat er sich nochmal Gedanken gemacht, okay, was war gut, was war schlecht in der Entwicklung und hat das dann halt komplett integriert. Und das ist auch ein geiler Ansatz. Einfach mal zu sagen, okay, cool, ich gehe jetzt irgendwie, ne, ich weiß nicht, ob es ein Freelancer war, oder ne, angenommen, ich werde jetzt ein Freelancer. Ich finanziere mir dadurch halt irgendwie das nächste halbe Jahr und kann da Vollzeit reinpreschen und bringe ein richtig, richtig geiles Feature in so ein großes, beliebtes Open-Source-Projekt. Das ist geil. Also das, ich weiß gar nicht, ob es das in anderen Welten irgendwie auch gab. Heute finanziert man sich sicherlich über Sponsorings permanent durch, aber geiler Ansatz. Und das hatte ich, glaube ich, so nicht mehr danach irgendwie erlebt. Also wissentlich.
Ich glaube, das hat vielleicht auch also zwei Aspekte könnte ich mir vorstellen. Zum einen, weil Crowdfunding damals noch hip war.
Ja, das kommt wieder. Ich habe gerade eine Mail von Mintos bekommen. Also wo du ja eigentlich Peer-to-Peer-Kredite vergibst, die machen jetzt aber trotzdem selber für sich selbst irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne. Aber das ist nicht tot.
Yeah. Das ist, wenn du keinen Investor findest, dann kannst du mittlerweile Crowdfunding. Also da ist das manchmal noch die Sprache, aber ein Startup, was Crowdfunding macht, habe ich mir mal sagen lassen, da kannst du lieber direkt die Hände von lassen, weil da haben ja die Investoren schon gesagt, das sehen wir nicht so. Es sei denn, die haben gute Gründe, aber das ist ein anderer Topf. Zum einen glaube ich, damals war Crowdfunding halt noch cool und neu und da bist du nicht so verprellt worden. Wenn wir uns mal überlegen, wie viele Crowdfunding Kampagnen in den letzten 10 Jahren einfach nur massiver Scam waren, beziehungsweise vielleicht nicht mal unbedingt ursprünglicher Scam, aber wo die Idee so absurd war, wie auch cool, dass die Leute da Geld reingebuttert haben, die Crowdfunding-Ziele um ein Vielfaches übertroffen worden sind und dann plötzlich kam einer und hat gesagt, ich habe festgestellt, also so Solarpaneele für einen Fahrradweg kann ich gar nicht für die Kohle bauen. Andere haben das gemacht für ganz viel Geld. Ich dachte, ich kann das billiger machen, aber das funktioniert ja gar nicht. So, solche Geschichten. Und ich glaube, deswegen hängt da auch kaum noch einer großartig rum, sondern man ist so, GitHub bietet jetzt halt Sponsoring an und keine Ahnung, und Patreon und was auch immer. Also diese OF für die seriösen Personen-Styles sind halt beliebter geworden und näher dran als dann da irgendwie so ein Crowdfunding, weil dann bis die Kohle rauskommt für die Person, die das Crowdfunding aufgemacht hat. Vermeintliche Unsicherheiten, also ob du jetzt GitHub Sponsoring machst, dann kann der genauso aufhören wie oder ob du in eine Crowdfunding-Kampagne investierst, aber es ist so, ich glaube, das ist so, hat so viel, viel, viel shady Beigeschmack einfach mittlerweile, so ein Crowdfunding als solches.
Ja, okay, ist ein nachvollziehbarer Punkt. Es war auf jeden Fall noch eine andere Zeit damals, ja. Ich denke da gerade an das Fyre Festival.
Ich kann nur empfehlen, sich mal mit dem Willy's Chocolate World Scam auseinanderzusetzen. Das ist auf ziemlich, das ist auf einer sehr ähnlichen Ebene, noch schlechter, noch offensichtlicher eigentlich, wenn man 2 Sekunden sich die Zeit nimmt, sich das alles anzugucken. Aber das ist ja ähnlich. Ja, ich, also diesen Ansatz, wie du ihn jetzt beschrieben hast mit der Migration, ist ja ähnlich, wie Wohler es gemacht hat. Also zwischenzeitlich gesponsert worden und jetzt geht die Kohle halt aus und das Projekt ist auf einem guten Stand. Man müsste da vielleicht gar nicht mehr so viel tun und deswegen geht man weg, aber er will eigentlich weiter daran machen. Ja, mei. Also, was nehmen wir daraus mit? Man sollte häufiger darüber nachdenken, ob man in der Company einmal im Monat oder so mal so einen Open-Source-Tag einbaut, wo man mal ein bisschen was contributet. Sollte man darüber nachdenken, ob man irgendwo einen Weg findet, wie man vielleicht selber Sponsoring machen kann. Im Idealfall so, dass es gut verteilt ist und nicht irgendwie Einzelsponsorings, weil das unübersichtlich ist.
Ja.
Wobei ich tatsächlich für mich sagen muss, dass ich tatsächlich, wenn ich was benutze und ich merke, da funktioniert was nicht, das auch versuche zu fixen und zu contributen, parallel zur Arbeit, also nach der Arbeitszeit, zwischen der Arbeitszeit, wie auch immer. Also, dass ich, wenn ich es benutze, versuche ich das auch schnell zu fixen. Aber ich glaube, das so gebündelt wäre cooler. Oder gar, aber das wird natürlich eine Krone auf das Thema aufsetzen, wenn man als Company was hat, als Company allgemein. Das ja auch mal so nebenbei vielleicht auch ein bisschen was fürs Image halt einfach ist, weil man sagen kann, ey, erstens, ich kenne die, die haben halt irgendwie ein großes Open-Source-Projekt oder ein kleines Open-Source-Projekt von mir, aber die sind halt schon mal auch da auf der Bildfläche. Ist ja vielleicht auch für einen Bewerber ganz interessant, einfach mal zu gucken, wie entwickeln die denn? Also wie sieht denn deren Code aus? Komme ich damit klar oder
nicht? Ja. Hashtag Employer Branding. Ja, wobei, also dieser gebündelte Tag, glaube ich, ist ein bisschen schwierig, weil je nachdem, in welches Projekt man reinkommen will, muss ja halt schon auch, ich meine, das ist ja letztlich ja im Fulltime-Job ja genau das Gleiche. Du brauchst eine gewisse Zeit, bis du in der Codebase drin bist, in dem gesamten Projekt, um halt irgendwie Entscheidungen mit zu verstehen und so weiter. Ich glaube, so Kleinigkeiten selber zu fixen, wenn man mal gerade dran ist, ist, glaube ich, legitim. Aber in einem großen Projekt dort halt am Ball zu bleiben, ich glaube, das ist nochmal eine andere Dimension.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich dann auch so ein bisschen tatsächlich sagen würde, support the small ones.
Ja.
Einfach weil in den großen meistens auch schon sehr, sehr viele Contributor sind. Also nicht, dass ich unbedingt möchte, dass ich sichtbarer bin, weil ich in einem kleinen Projekt contributed habe. Aber einfach nur so, weil in den kleinen gibt's weniger Contributor. Und dann denke ich mir halt, okay, ist halt auch cool. Eine Person richtet da halt ein bisschen mehr aus als in einem großen Projekt. Also wenn ich jetzt bei Vue irgendwie eine Zeile in den Docs anpasse, weil da ein Rechtschreibfehler drin ist, dann kann ich sagen, ja, ich habe contributed. Ist vielleicht ein Door-Opener für mich, das häufiger zu machen. Und auch eine bessere Doc ist immer gut. Aber ja, jetzt noch mal vielleicht einen kleinen Punkt, der zwar nicht so gut fürs Open Source ist, aber man sollte natürlich auch für einen selber, zum einen wegen der Abhängigkeiten verschiedener Lizenzen und Co., vielleicht auch manchmal noch mal ein zweites Mal überlegen, ob man jetzt dieses Plugin oder diese Library wirklich braucht oder ob man sich das wahlweise selber schreibt, selber baut. Also so als Beispiel, was mir da einfällt, sind Notifications innerhalb von einer Vue-Anwendung. Also nicht richtige Push, sondern die du quasi eigentlich auch nur als HTML-Overlay anzeigst. Da gibt's so unglaublich viele Plugins, Libraries, was auch immer für Vue, die du dir alle aussuchen kannst, die zwischen einem und, weiß ich nicht, vielleicht auch 10.000 Downloads haben, aber es sind bestimmt 20, 30 Stück, als ich das letzte Mal gesucht habe. Klar, wenn du jetzt nicht so tief in der Materie drin bist, dann denkst du, es ist halt ein No-Brainer, ey. NPM, E, Vue, Notification, Pop-up, Toast, whatever, 3.0. Zack, Enter, du hast das Ding, einbinden, Dokumentation, einfach kopieren, überhaupt nicht verstehen, was da passiert, los geht's. Ja, verstehe ich. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das ist nicht schwierig. Und es löst dich davon ab, dass du nachher dich ärgerst, dass der Typ, wenn Vue 3.5 rauskommt mit irgendeinem krassen Feature oder irgendwas ist deprecated und dieses Plugin funktioniert nicht mehr, du kannst deswegen dein View nicht aktualisieren und bist aber geblockt, weil da ist ein Incident in 3.4 oder sowas. Wenn du selber geschrieben hast, bist du selber dafür verantwortlich und du, da ist ja nicht so ein Mann, bin ich blöd, ich muss das ja jetzt maintainen. Nee, du passt es halt einfach kurz an. So, und das ist natürlich auch, ist natürlich schade für die, die sich die Mühe machen, da so Open Source rauszubringen. Aber manchmal muss man vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken. Muss ich mir eine Bibliothek installieren, die Text von Left to Right in Right to Left umwandelt?
Da gab es für so ähnliche Use Cases gab es ja schon mal Security Incidents, dass da so Pakete missbraucht wurden. Das ist aber etwas für eine Folge zukünftig. Thema Security. So viel zum Spoiler. Genau.
Auf jeden Fall.
Irgendwann müssen wir mal irgendwie ein Trinkspiel rausmachen, wie häufig du auf jeden Fall sagst.
Definitiv zu häufig.
So, das war ein schönes Schlusswort.
Ja, auf jeden Fall.
In diesem Sinne, Prost, bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao. Ein kurzer Nachtrag noch, und zwar, wenn ihr uns Feedback senden möchtet oder selber mal Themen habt, über die ihr euch freuen würdet, wenn wir drüber reden, oder Gast bei uns sein möchtet, weil ihr ein ganz besonderes Thema habt, über das ihr was erzählen möchtet oder könnt, dann schreibt uns doch gerne an podcast@entwicklerleben.de.